Ja, Geschwister, ich freue mich, dass ich heute da sein darf. Ich möchte euch mal alle bitten, stellt euch mal vor, stellt dir mal ganz persönlich vor, du bist in folgender Situation. Du lebst im ersten Jahrhundert, ungefähr vielleicht im Jahr 60, irgendwo im Römischen Reich. Durch verschiedene Menschen hast du schon von einem gewissen Jesus gehört. Ja, die Menschen haben dir viel erzählt, sie haben erzählt, was der Herr Jesus getan hat, wie er gelebt hat, was er gesagt hat und was das alles für die Menschen selbst bedeutet. Du bist irgendwie interessiert, es klingt interessant, es ist anziehend. Die Menschen sprechen mit so großer Begeisterung von diesem Jesus. Es muss irgendwie doch eine ganz besondere Person gewesen sein, dieser Jesus. Und so beobachtest du diese Menschen, ja, und du siehst, dass das nicht einfach nur Worte sind, sondern dass das, was sie sagen, sich in ihrem Leben widerspiegelt. Sie leben das. Und doch hast du Zweifel. Hat sie das wirklich alles so zugetragen? War es genau so? Höre ich wirklich da die Wahrheit? Oder ist da irgendwas erfunden? Ist da irgendwas übertrieben vielleicht? Hat sie da Übertreibung mit reingeschlichen? Die Frage ist ja, und jetzt, was kannst du machen? Was kann dir helfen, um zu überprüfen, ob das wirklich alles wahr ist? Ich denke, hilfreich ist, wenn du eine andere, weitere Quelle hättest. Ja? Eine Sache, mit der du dann überprüfen kannst, aber die Quelle muss vertrauenswürdig sein und du musst immer wieder auch in Ruhe dies zu Rate ziehen können. Und ich denke, ideal wäre doch, wenn du einen Bericht hättest, einen geschriebenen Bericht. Aber dieser Bericht muss natürlich verschiedene Kriterien erfüllen, weil du misst ja das Gehörte an diesem Bericht, das ist ja wie eine Art Referenz dann für dich. Also ist es ganz, ganz wichtig, dass dieser Bericht von einem Menschen kommt, den du vertraust. Da musst du volles Vertrauen haben, dass das jemand ist, der sauber arbeitet, gut arbeitet, gewissenhaft ist. Und dass das jemand ist, der Quellen zu Rate zieht, die vertrauenswürdig sind. Weil diese Quellen müssen 100% vertrauenswürdig sein. Ja? Es müssen Tatsachen sein, die in dem Bericht stehen und nicht irgendwelche erfundenen Dinge oder Halbwahrheiten. Und letztlich muss dieser Bericht natürlich auch gut strukturiert sein, gut verständlich sein, gut leserlich sein. Und wisst ihr, ein gewisser Theophilus war genau in dieser Situation. Er lebte ungefähr in der Zeit, er lebte irgendwo im Römischen Reich, und er war unterrichtet von den Dingen, die Jesus betreffen. Er hat gehört von seinen Lehren, von seinen Werken. Und es gab auch jemand, der genauso einen Bericht ihm geschrieben hat. Das war Lukas. Lukas hat ihm einen Bericht geschrieben, und zwar mit dem Ziel, damit er die Zuverlässigkeit der Dinge erkennt, in denen er unterrichtet worden ist. Und diesen Bericht, den dürfen wir auch heute noch in unsere Hände halten. Es ist das Evangelium nach Lukas. Er hat es aufgeschrieben. Und es ist ein Bericht, mit dem wir uns jetzt die nächsten Sonntage beschäftigen werden im Rahmen der Sonntagspredigten. Heute ist der Start für unsere gemeinsame Reise und es wird nicht ein fröhlicher Zwei-Tages-Wochenendausflug, sondern es wird eine fröhliche mehrjährige Weltreise wahrscheinlich. Weil Lukas hat uns einen sehr, sehr langen Bericht gegeben. Es ist vom Textumfang her das längste Evangelium. Das heißt, wir werden uns entsprechend viel Zeit dafür nehmen müssen, um diesen Bericht auch genau anzuschauen. Heute soll der Start sein. Und zum Start möchte ich einen kurzen Überblick geben, eine kurze Einführung geben und dann die ersten vier Verse aus dem Evangelium mit euch gemeinsam betrachten. Ja, jedes Evangelium, wir haben vier in der Bibel, Gott hat uns vier Evangelien geschenkt, vier Berichte über den Herrn Jesus. Jedes Evangelium zeigt aus einer anderen Perspektive mit einem anderen Schwerpunkt an Herrn Jesus. Wir sehen bei Matthäus Jesus als den König Israels, als den verheißenen Messias, der schon im Alten Testament angekündigt worden ist. Wir sehen bei Markus an Herrn Jesus als den vollkommenen Diener Gottes. In diesem Evangelium werden vor allem die Taten Jesu betont. Markus lässt die ganze Geburtsgeschichte weg. Es gibt auch kein Geschlechtsregister im Markus-Evangelium. Markus fängt recht zügig an damit, mit dem öffentlichen Dienst vom Herrn Jesus. Und das kennzeichnende Wort ist immer und dann. Der Herr Jesus, der vollkommene Diener. So wird er im Markus-Evangelium dargestellt. Johannes, Jesus Christus, ja, der vollkommene, der Mensch, der aber zugleich ewiger Gott ist. So zeigt uns Johannes an Herrn Jesus. Und er zeigt, dass Gott sich in seinem Sohn auch vollkommen geoffenbart hat. Wer den Sohn sieht, hat den Vater gesehen. Und Lukas, das Evangelium, mit dem wir uns beschäftigen wollen, Lukas zeigt uns an Herrn Jesus als den vollkommenen Mensch. Ja, wie kommt man drauf? Lukas ist der, der uns den ausführlichsten Bericht über die Menschwerdung gibt, über die Geburt vom Herrn Jesus. Gott wird Mensch, der Messias kommt als Mensch in diese Welt. Und interessant ist auch, Lukas führt die Abstammung von Herrn Jesus bis auf Adam zurück. In Kapitel 3 lesen wir das. Und da wird gezeigt, ja, dieser Jesus, er ist ja letztlich mit der ganzen Menschheit verwandt. Der vollkommene Mensch, Jesus. Zum Vergleich, bei Matthäus beginnt der Stammbaum mit Abraham. Ganz ein anderer Schwerpunkt. Sohn Davids, Sohn Abrahams. Lukas zeigt ihn uns als den vollkommenen Mensch. Ein weiterer Punkt ist, dass man im Lukas-Evangelium auch mehr über das Gebetsleben vom Herrn Jesus liest als in anderen Evangelien. Lukas stellt uns an Herrn Jesus vor als eben den Menschensohn, der aber doch immer und völlig vom Vater abhängig ist. Der abhängige Mensch, der sich im Gebet an Gott wendet. Und ein weiterer Punkt ist, dass im Lukas-Evangelium auch die Tatsache, dass der Herr Jesus sein großes Mitgefühl und seine Barmherzigkeit mit den Menschen sehr betont wird. Er hat so ein großes Herz und ein großes, ja, so große Barmherzigkeit und Mitgefühl für die Menschen in Not, für die Menschen, die am Rand stehen. Er ist einfach der Menschensohn, der Anliegen für die Menschen hat. Und auch sieht man im Lukas-Evangelium, wie oft der Herr Jesus in Gemeinschaft ist mit Menschen. Er ist mitten unter ihnen. Er ist bei ihnen. Er, der vollkommene Mensch. Aber genauso sieht man an Herrn Jesus als den Heiland. Er ist nicht nur der vollkommene Mensch, sondern er ist auch der Heiland, der für alle Menschen gekommen ist. Und schon ganz am Anfang von seinem öffentlichen Dienst verkündigt der Herr Jesus sein Programm. Ich lese in Lukas 4, ab Vers 16. Lukas 4, 16 bis 21. Dort heißt es, und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war. Und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich, und aller Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an, zu ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Herr Jesus ist gekommen, um diese Schrift zu erfüllen. Armen ist die gute Botschaft verkündigt. Gefangenen kommt er, um Befreiung auszurufen. Blinden das Augenlicht zu geben, Zerschlagene frei zu machen und das angenehme Jahr des Herrn auszurufen. Er ist es, der es Heil bringt. Oder man sieht es auch noch an einer anderen Stelle natürlich, zum Beispiel in Lukas 7. Es ist die Begebenheit, wo Johannes der Täufer seine Jünger zu Jesus schickt und fragt, Johannes hat eine spezielle Frage. Und so lese ich in Lukas 7, Vers 18. Und dem Johannes berichteten seine Jünger über dies alles. Und Johannes rief zwei seiner Jünger herbei und sandte sie zum Herrn und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Als aber die Männer zu ihm gekommen waren, sprachen sie, Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dir sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? In jener Stunde aber heilte er viele von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern und vielen Blinden schenkte er das Augenlicht. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen wieder, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt, Taube hören, Tote werden auferweckt. Armen wird gute Botschaft verkündigt und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird die gute Botschaft verkündigt. Der Johannes hat die Frage gehabt, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Der Kommende ist gekommen. Der Heiland ist jetzt da. Jesus, er selbst ist der Heiland. Und ein Vers, den man über das ganze Lukas-Evangelium setzen könnte, als eine Art Überschrift, ist in Lukas 19, Vers 10, bei der Begebenheit mit Zachäus, wenn der Herr Jesus sagt, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Das war sein Ziel. Zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Die Gebundenen frei zu machen, die Kranken zu heilen, die Blinden sehend zu machen, letztlich die Lösung für unser aller Problem, die Sünde zu bringen. Der Heiland, er ist der, der es Heil bringt. Jesus Christus ist der Heiland. Und diese Botschaft, ja, dass der Heiland gekommen ist, um Menschen zu suchen und zu retten, das ist eben genau diese frohmachende Botschaft. Die frohe Botschaft des Evangeliums. Und auch speziell dieses Lukas-Evangelium ist ein Evangelium der Freude. Es beginnt mit Freude, es zieht sich durch das ganze Evangelium und es endet mit Freude. Schon zu Beginn lesen wir, wie der Engel zu den Hirten spricht. In dieser Nacht, Lukas 2, Vers 10. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird, denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Und dies sei euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Der Heiland der Welt kommt. Große Freude möchte ich euch verkündigen. Ich gebe euch eine Botschaft der Freude, sagt der Engel, weil jetzt der Kommende gekommen ist, der, der es Heil bringt. Und wie erstaunlich, er ist als Kind geboren und liegt in einem Stall in der Krippe. Der Heiland kommt in Niedrigkeit. Und es geht weiter mit Freude. Speziell ist Kapitel 15 im Lukas-Evangelium. Es ist ein Kapitel, das voller Freude ist. Und zwar geht es da um Freude, wenn Sünder erkennen, dass sie verloren sind und umkehren. Wenn Menschen erkennen, dass dieser Heiland für sie ganz persönlich gekommen ist. Und sie umkehren und diesen Heiland und dieses Heil, das er bringt, annehmen. Und so gibt der Herr Jesus uns Gleichnisse. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Und er sagt in Lukas 15, Vers 7, ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die Buße nicht nötig haben. Oder im Gleichnis von der verlorenen Münze, von der Drachme, sagt er im Vers 10, so sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Und im Gleichnis vom verlorenen Sohn, in der Begebenheit, spricht am Ende der Vater mit dem zweiten Sohn, der sie geärgert hat, und sagt im Vers 32, ja, aber man musste doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Seht ihr, Freude. Wie groß ist die Freude, wenn dieses Heil angenommen wird. Der Himmel freut sich, die Engel jubilieren. Wenn ein Mensch erkennt, ich bin verloren und umkehrt und sich an diesen Heiland wendet, der genau mit diesem Ziel gekommen ist. Und das Evangelium endet auch mit Freude. Man sieht es im letzten Kapitel, wenn der Herr Jesus wieder zurückkehrt in die Herrlichkeit, die er verlassen hat, bei seiner Himmelfahrt, Lukas 24, ab Vers 50 lese ich, er führte sie aber hinaus bis gegen Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, während er sie segnete, schied er von ihnen und wurde hinaufgetragen in den Himmel. Und sie warfen sich vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Der Messias ist in die Welt gekommen und es ist große Freude, so wie es der Engel verkündigt hat. Es ist Freude im Himmel über jeden, der dieses Heil erkennt und annimmt und umkehrt. Und es ist am Ende, wenn der Messias zurückkehrt in den Himmel, in die Herrlichkeit, die er verlassen hat. Auch da, sehen wir, ist große Freude. Die Jünger werfen sie nieder, sie beten an und sie kehren zurück mit großer Freude. Und im Mittelpunkt von dem ganzen Bericht steht eine Person, Jesus Christus. Er ist der Menschensohn, er ist der Heiland. Er ist der, der gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Heute, wie gesagt, wollen wir uns speziell den Start des Evangeliums anschauen. Wir wollen die Verse 1 bis 4 betrachten. Und in denen beschreibt Lukas seine Methode, seine Vorgehensweise und auch die Absicht, die er mit diesem Bericht verfolgt hat. So lesen wir die ersten 4 Verse. Lukas 1, ab Vers 1. Da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Ereignissen zu verfassen, die sich unter uns zugetragen haben, wie sie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, hat es auch mir gut geschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, es dir, hochedler Theophilus, der Reihe nach zu schreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Lukas erklärt recht knapp, wie er vorgegangen ist und welche Absicht er bei der Erstellung von diesem Bericht gehabt hat. Und interessant ist, wir sprechen ständig über Lukas, er nennt sich selbst gar nicht als den Autor, als den Absender. Wir lesen gar nichts darüber. Aber wir lesen, dass dieser Bericht für jemand geschrieben worden ist, für diesen Theophilus. Er ist ihm gewidmet. Und wir sehen, dass Lukas ihn sehr, sehr respektvoll anspricht, ehrenvoll, mit vortrefflichster Theophilus oder erlauchter, hochedler Theophilus. Und das war eine Anrede, die schriftlich oder mündlich nur für römische Senatoren und Prokuratoren verwendet worden ist. Man sieht es zum Beispiel in der Apostelgeschichte. In Kapitel 23 wird dieselbe Anrede verwendet für den Statthalter Felix. Oder in Kapitel 26 für seinen Nachfolger, den Prokurator Festus. Auch dort wird diese vornehme, respektvolle, ehrenvolle Anrede verwendet. Und so kann man annehmen, dass dieser Theophilus jemand, eine besondere Person war, ja, also ein vornehmer Mann, eine angesehene Person, vielleicht einer gehobenen Stellung, ein wichtiger Beamter vielleicht. Und man sieht, dass es eben nicht nur einen Bericht gibt an diesen Theophilus, sondern es gibt zwei Berichte. Einen ähnlich langen Bericht, nämlich die Apostelgeschichte. Beide beginnen ganz ähnlich. Lukas 1 haben wir gerade gelesen. Es ist geschrieben an dich, vortrefflichster Theophilus. Wenn wir in Apostelgeschichte 1 lesen, dann lesen wir, den ersten Bericht habe ich verfasst, o Theophilus, von allem, was Jesus anfing, sowohl zu tun als auch zu lehren, bis auf den Tag, an dem er aufgenommen wurde und so weiter. Man sieht, beide Berichte sind an dieselbe Person gerichtet, geschrieben, gewidmet, an diesen Theophilus. Und man sieht, die Apostelgeschichte, die knüpft nahtlos an das Evangelium an. Das Evangelium ist der erwähnte erste Bericht, die Apostelgeschichte ist die Fortsetzung. Und beide Berichte stammen vom selben Autor. Und wenn man dann an der Apostelgeschichte schaut, es gibt diese Wir-Abschnitte in der Apostelgeschichte, wo man merkt, der das geschrieben hat, der war wirklich dabei. Und wenn man dann schaut, wo sind diese Wir-Berichte und dann nach dem Ausschlussverfahren schaut, ja, wer kommt denn dann überhaupt in Frage? Wer könnte denn bei diesen einzelnen Zeitabschnitten überhaupt dabei gewesen sein? Dann kommt man drauf, dass nur Lukas als Autor übrig bleibt. Und so geht man also davon aus, dass Lukas eben der Schreiber beider Berichte ist. Und das Ganze wird auch gestützt durch viele außerbiblische Nachweise. Schreiber haben Lukas erwähnt als den Autor des dritten Evangeliums und den Autor der Apostelgeschichte. Also so denke ich, kann man davon ausgehen, Lukas ist der, der dieses Evangelium und die Apostelgeschichte geschrieben hat. Was wissen wir über diesen Lukas? Apostelgeschichte 16, Vers 10 lesen wir Folgendes. Als er aber das Gesicht gesehen hatte, suchten wir sogleich nach Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Man sieht, Lukas hat sich in Troas dem Paulus angeschlossen und ist mit ihm mitgegangen. Das sehen wir nur in dem kleinen Wort wir. Lukas war anscheinend ein Mensch, der nicht gern sich in den Vordergrund gestellt hat. Er hat sich zurückgehalten. Hat sich selbst immer nur in dieses Wir mit eingeschlossen. Aber da beginnen eben diese Wir-Abschnitte und man sieht, Lukas ist mitgegangen. Mit dem Paulus und er war fortan ein treuer Mitarbeiter von Paulus. Lukas wird erwähnt in verschiedenen Briefen, im Kolosserbrief, im Philemon, im 2. Timotheusbrief. Und in Kolosser 4, Vers 14 nennt Paulus ihn den geliebten Arzt. Das ist auch schön. Es ist nicht der berühmte Arzt, der allseits bekannte Arzt, der geschickte Arzt, sondern der geliebte Arzt. Ja. Er war der, der mit Paulus mitgegangen ist, ein treuer Mitarbeiter war. Und man geht davon aus, dass Lukas kein Jude war, sondern ein Heide war. Weil wenn man sich die Stelle in Kolosser 4 anschaut, dann werden verschiedene Personen gegrüßt. Und Paulus grüßt erst Judenchristen, also Christen, die sich aus dem Judentum rausbekehrt haben. Und dann im Anschluss erwähnt er Lukas und Demas, relativ gesondert, beides Heiden. Und auch der Name Lukas deutet in die Richtung, es ist ein lateinischer Name, Lucanus, glaube ich, heißt es. Das sind alles Hinweise, die darauf hindeuten, dass Lukas eben kein Jude war. Gehen wir mal davon aus, dass Lukas der einzige nicht-jüdische Schreiber war, der im Neuen Testament, den Gott gebraucht hat, um das Neue Testament für uns zusammenzustellen. Und das ist aber auch interessant im Blick auf unser Lukas-Evangelium, auf das Evangelium, das Lukas aufgeschrieben hat, weil Gott gebraucht diesen nicht-jüdischen Arzt, um die frohe Botschaft über Jesus Christus, den Menschensohn, der für alle Menschen gekommen ist, niederzuschreiben. Und dieser Nicht-Jude Lukas schreibt an den Nicht-Juden Theophilus diesen Bericht, der für alle Menschen die frohe Botschaft ist. Und wo der Herr Jesus Christus als der Heiland für alle Menschen dargestellt wird. Und auch interessant, dasselbe Instrument verwendet Gott wieder, um auch die Apostelgeschichte aufzuschreiben, wo gezeigt wird, dass dieses Evangelium nicht in Jerusalem und auch nicht in Samaria stehblieben ist, sondern zu den Heiden rausgegangen ist und bis ans Ende der Welt gekommen ist. Sodass auch wir heute diese frohe Botschaft in unsere Hände halten dürfen. Und ein weiterer Aspekt ist es, wenn man die Worte an sich anschaut, dann sieht man, dass diese Berichte in einem gebildeten Griechisch geschrieben sind und dass medizinische Begriffe anscheinend präziser verwendet werden als in anderen Evangelien. Also man sieht, da ist jemand dahinter gewesen, der hat Ahnung gehabt. Der kommt aus diesem Bereich, eben der geliebte Arzt Lukas. Also Lukas, der nicht-jüdische, der gebildete Arzt, hat dieses Evangelium aufgeschrieben. Und wie er dabei vorgegangen ist, Das wollen wir jetzt uns nochmal genauer anschauen. Die Verse 1 bis 4. Lukas geht sehr, sehr strukturiert vor. Man sieht, er ist sehr präzise in seinem Arbeiten. Und er schreibt in Vers 1, da es ja viele unternommen haben, eine Erzählung von den Dingen zu verfassen, die unter uns völlig geglaubt werden. Also er schreibt, es ist eine Erzählung, es ist ein Bericht, kann man beides so übersetzen. Und es geht um folgende Dinge, nämlich um die Dinge, die unter uns völlig erwiesen sind, die sie unter uns völlig erfüllt haben, die unter uns völlig beglaubigt sind. Lukas schreibt hier keinen Mythos oder eine geistliche Übertragung. Lukas schreibt über Tatsachen, Ereignisse, die wirklich so geschehen sind. Und über diese Ereignisse besteht überhaupt kein Zweifel unter ihnen. Sie sind völlig beglaubigt, sie sind so geschehen, die unter ihnen eben völlig geglaubt werden. Kein Funke gibt es da an Zweifel. Lukas geht weiter und schreibt in Vers 2, aus welchen Quellen er denn diesen Bericht zusammengestellt hat. Woher hat er die Informationen? Er schreibt, so wie es uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind. Lukas sagt, er selbst war kein Augenzeuge. Er war nicht dabei. Er war kein Jünger Jesu. Aber er hat seine Informationen aus erster Hand. Er hat seine Informationen von Menschen, die dabei waren. Von Augenzeugen, eben solchen, die von Anfang an dabei waren. Die von Anfang an alles miterlebt haben. Und es waren Augenzeugen und es waren Diener des Wortes Gottes. Das heißt, diese Menschen waren nicht nur dabei, haben die Worte vom Herrn Jesus gehört, haben seine Taten gesehen, sondern es hat eine Auswirkung gehabt in ihrem Leben. Sie haben diese Worte geglaubt und ihr Leben danach ausgerichtet. Sie sind also Diener des Wortes gewesen in dem Sinn, dass sie den Worten gehorcht haben, die sie von Jesus erhalten haben. Sie dienten Jesus, sie taten das, was Jesus gesagt hat. Nun könnte man jetzt einwenden, ach, das ist ja ein Mangel, dass der, der diesen Bericht schreibt, gar nicht selbst dabei gewesen ist. Es wäre ja viel authentischer, wenn er doch dabei gewesen wäre. Aber wenn wir uns den nächsten Vers anschauen, dann ist es gar nicht so. Lukas schreibt nämlich, hat es auch mir gut geschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, es dir, vortrefflichster Theophilus, der Reihe nach zu schreiben. Also, Lukas zeigt, dass er von Anfang an den Dingen genau gefolgt ist, nachgegangen ist, nachgeforscht hat. Und man kann auch dieses von Anfang an übersetzen im Sinn von oben oder von Neuem. Das ist dasselbe Wort, was in Johannes vorkommt. Und meiner Meinung nach deutet es darauf hin, dass Lukas einfach den Überblick gehabt hat. Er hat die verschiedenen Berichte gehabt. Jeder Augenzeuge berichtet seine Sicht der Dinge. Hat immer nur den subjektiven Blick natürlich der Sachen gehabt. Aber Lukas hat den großen Vorteil gehabt, er hat alle Augenzeugen oder viele Berichte gehabt und hat sich so einen Überblick verschaffen können. Und konnte so Dinge auch sehr ausgewogen, objektiv darstellen. Und dabei ist er nicht irgendwie vorgegangen, sondern er ist genau nachgegangen. Er hat genau geforscht und das Wort genau, das da steht, das ist Akribos. Er ist akribisch gewesen. Sehr gründlich, höchst sorgfältig, sehr genau hat er gearbeitet. Und so hat er dieses umfangreiche Material, das er hatte, gesichtet. Und es war sicher Mühe, dieses Material zu sichten und zu strukturieren, aber sein Ziel war, es der Reihe nach aufzuschreiben, zu gliedern. Augenzeugenberichte verglichen, Widersprüchliches aussortiert, andere Dinge strukturiert. Und so hat er ausgewählt und das Ganze strukturiert und gegliedert aufgeschrieben. Wenn man das so betrachtet, dann kann man zu Recht sagen, dass Lukas wirklich ein ernsthafter und ein genauer Historiker war, weil er auch die drei Schlüsselqualifikationen erfüllt. In der Wikipedia werden für einen Historiker die Schlüsselqualifikationen recherchieren, analysieren und präsentieren genannt. Ist doch interessant. Ja, Lukas hat wirklich gut recherchiert. Er hat die vertrauenswürdigsten Quellen gewählt, die Berichte der Augenzeugen. Er hat die Berichte derer, die dabei waren und die Ereignisse erlebt haben, hat er gesammelt und hat es von Anfang an genau untersucht, mit dem gewissen Überblick, der nötig war. Und er hat akribisch, genau sorgfältig gearbeitet. Und er hat analysiert, er hat die Dinge betrachtet, genau analysiert und dann eine Auswahl getroffen, Widersprüchliches aussortiert, das andere strukturiert und gegliedert. Und das Ganze eben dann in Form von diesem Bericht präsentiert. Wohlgeordnet, gut strukturiert, gut leserlich. Und das alles aber nicht, um einfach nur ein weiteres Werk an historischer Geschichte aufzuschreiben, sondern Lukas hat ein Ziel gehabt. Er hat diesen Theophilus im Blick gehabt und schreibt, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Lukas hat diesem Theophilus den Bericht gewidmet, ihn für ihn geschrieben. Und bei all der Mühe hat er diese Person im Blick gehabt, denke ich. Sein Ziel war, dass Theophilus sich wirklich von der Zuverlässigkeit der Lehren überzeugen konnte, in denen er schon unterrichtet worden ist. Das Ziel war, dass dieser Theophilus doch erkennen soll, dass die Lehren, die er schon gehört hat, vertrauenswürdig sind, wahr sind, zuverlässig sind. Diese Berichte und die Worte über die Worte und Werke von Herrn Jesus, dass das wahr und zuverlässig ist. Er sollte erkennen und völlig erkennen, dass sich das alles so zugetragen hat und wahrheitsgetreu auch wiedergegeben wird. Und Lukas gibt seinem Theophilus Hilfen immer wieder. Man sieht einfach auch, wie exakt und genau Lukas gearbeitet hat. Er gibt immer wieder Zeitpunkte und historische Personen an. Er sagt in 1, Vers 5, es war in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa. Oder in 2, Verse 1 und 2, es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Die Einschreibung selbst geschah als erste, als Quirinius Statthalter von Syrien war. Oder noch deutlicher in Kapitel 3, Vers 1, aber im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war und Herodes Vierfürst von Galiläa, sein Bruder Philippus aber Vierfürst von Irutrea und der Landschaft Trachonitis und Lysanias Vierfürst von Abilene unter dem hohen Priestertum von Annas und Kaiaphas und so weiter. Lukas gibt Fakten, Tatsachen. Und das alles ist eine Hilfe für den Theophilus. Mit Hilfe dieser Personen und der Zeitpunkte kann Theophilus nun losgehen und prüfen. Ja, was hat sie denn da zugetragen in Jerusalem, in diesem 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius? Was war denn da? Und er kann erkennen, und das war das Ziel von Lukas, dass es wahr ist, was er schon gehört hat über die Werke und Worte vom Herrn Jesus. Und ich denke, dass diesem Theophilus dieser Bericht wirklich eine große Hilfe war. Ich denke, meine persönliche Meinung, dass Theophilus mit Hilfe von diesem Bericht von Lukas auch wirklich seine Zweifel hat ablegen können. Und dass er sich wirklich überzeugt hat von der Zuverlässigkeit und dass er dann auch den nächsten Schritt gegangen ist. Und diesen Jesus auch als seinen Herrn und Heiland angenommen hat. Weil, wenn man die zwei Berichte anschaut, im Evangelium nach Lukas schreibt Lukas noch sehr, sehr respektvoll, ehrenvoll, vortrefflichster Theophilus, hochedler Theophilus. Wenn man die Apostelgeschichte anschaut, dann klingt es für mich persönlich schon viel, viel vertrauter. Er schreibt nur noch, den ersten Bericht habe ich verfasst, o Theophilus, von allem, was Jesus anfing und so weiter. Es klingt, wie wenn hier ein Freund seinem Freund schreibt und ihm weiterberichtet, was noch alles passiert ist, wie es weitergegangen ist. Und so denke ich, dass dieser Theophilus erkannt hat, dass Jesus Christus auch sein persönlicher Herr und Heiland sein möchte und er sein Leben ihm anvertraut hat. Der Bericht von diesem vertrauenswürdigen Mensch, der gut, sauber, akribisch, genau, strukturiert gearbeitet hat, zuverlässige Quellen ausgewertet hat, das Ganze gut präsentiert, in einem Bericht zusammengefasst hat, der war dem Theophilus eine Hilfe, denke ich. Eine Hilfe auf dem Weg hin, den Heiland kennenzulernen und anzunehmen. Und so rufe ich auch dich auf. Nimm diesen Bericht wie einen Bericht, den Gott ganz persönlich für dich hat aufschreiben lassen. Setz mir deinen Namen da ein. Ja? Vortrefflichste Ruth. Vortrefflichster Ludwig. Ja? Ja? Von Anfang an bin ich allem genau gefolgt. Ist dir, vortrefflichster Herbert, der Reihe nach zu schreiben. Weil Gott, denke ich, möchte jeden von uns oder möchte, sein Wunsch ist, dass wir wirklich alle völlig überzeugt sind von der Zuverlässigkeit der Dinge, die Jesus betreffen. Er ist der Sohn des Menschen, der gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Amen.